Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Willkommen beim Podcast Wohlstandsneurotiker der Neulandrebellen. Jetzt habe ich es auch geschafft. Moin nach draußen und moin zu meinem hochgeschätzten Gast Gerd Even-Unger. Hallo Gerd.
Hallo, ich freue mich wieder.
Ja, Gerd, unsere Stammhörer werden dich ja schon kennen, aber wir kriegen im Moment auch viele, viele neue Hörer dazu. Unter anderem dank Buster Berlin. Der Podcast hat uns nämlich empfohlen.
Ja, ich habe das gehört. Ich
hab das gesehen. Ja, und das freut uns natürlich sehr. Und für die neuen Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Ich bin Gerd Even-Unger. Ich schreibe unter anderem für RT Deutsch, rt.de. Ich habe auch schon für die Nachdenkseiten geschrieben. Im Privaten bin ich eigentlich Sozialarbeiter. Ich arbeite in der Suchthilfe, in der gemeinnahen psychiatrischen Versorgung. Ich bin ganz viel in Russland. Ich bin schwul und mein Freund wohnt in Moskau. Und das bekommen wir seit Jahren eigentlich hin. Letztes Jahr gab es natürlich irgendwie eine massive Delle wegen Corona. Es gab da keine Möglichkeit zu reisen, aber wir haben das überstanden.
Ja, das ist ja nun eine Fernbeziehung, wie sie im Buche steht. Also viel weiter geht's ja kaum. Aber ihr habt es hingekriegt und ihr seid ja nun auch keine 2 Wochen zusammen, sondern durchaus schon ein bisschen länger, glaube ich, ne?
Ja, wir sind.
Und
Im siebten sind wir.
Im siebten, ja, okay. Mhm. Also wenn ihr es so lange geschafft habt, das muss Liebe sein, sage ich jetzt mal so. Ja, und du kommst auch geradewegs aus Moskau beziehungsweise Russland. Da warst du, glaube ich, zuletzt am letzten Wochenende, oder?
Genau, ich war letztes Wochenende da. Wir haben uns letztes Wochenende gesehen. Ich bin auch während Corona. Also die aktuelle Situation ist, ich kann nach Russland. Jetzt Pavel, mein Freund, der kann nicht hierher, der ist zwar geimpft, aber seine Impfung wird nicht anerkannt. Das heißt, er wird behandelt als vollkommen ungeimpft und müsste jetzt 2 Wochen in Quarantäne. Das kann man sich als normaler Arbeitnehmer halt einfach auch nicht leisten. Deswegen muss ich jetzt immerhin.
Genau. Ja, er ist wahrscheinlich mit dem bösen Impfstoff Sputnik geimpft, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Ja, das Sputnik geht ja auch gar nicht. Also Gerd, bitte, sag ihm mal, er soll das lassen. Ja, wir haben hier so coole Impfstoffe.
Ja, das ist
nebenwirkungsfrei.
Das ist absolut nebenwirkungsfrei. Das ist so ein bisschen irre, was hier passiert, weil das Problem ist jetzt nicht nur mit Pavel. Ich lerne ja die ganze Zeit auch nebenher Russisch. Ne? Meine Russischlehrerin, die wohnt hier in Berlin, die arbeitet hier in Berlin. Die hat sich auch, ich meine, die hat einen russischen Pass und hat sich in der russischen Botschaft auch mit Sputnik impfen lassen. Das wird hier nicht anerkannt. Das heißt, die gilt auch als ungeimpft. Und 2G bedeutet für sie, sie kann einfach jetzt gerade nicht mehr rein, nirgendwo mehr rein.
Hm. Zur Anerkennung von Sputnik oder zur fehlenden Anerkennung habe ich die nächsten Tage noch eine kleine Überraschung. Beziehungsweise, wenn der Podcast hier gesendet wird, ist die Überraschung vielleicht sogar schon raus.
Ah, okay.
Das verrate ich hier aber noch nicht. Wenn es denn schon raus ist, wenn wir das hier publizieren, dann werde ich einfach den entsprechenden Link unter das Audio setzen. Okay, ja, genau. Wir wollen im Prinzip im Wesentlichen so ein bisschen über die ganze Ukraine-Geschichte sprechen. Spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite allerdings auch für mich sehr frustrierend, weil ich hier wirklich vielleicht von ein paar Medien mal abgesehen eigentlich nur den westlichen Standpunkt geliefert kriege und den dann auch noch durch die mediale Brille. Mehr Propaganda geht kaum, möchte ich mal sagen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zur Ukraine kommen. Wir wollen uns ja auch nicht abhetzen hier. Wie ist denn die Stimmung in Moskau so ganz allgemein?
Also von Deutschland aus, also ich bin gerne in Russland. Ich erlebe Russland als deutlich freier als Deutschland.
Ja.
Gerade auch angesichts der Corona-Krise. Es gibt eigentlich kaum Begrenzungen, kaum Einschränkungen. Hier in Deutschland erlebe ich das als wesentlich drückender, wesentlich bedrückender auch. Also seit Gestern wissen wir, Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Das heißt, die Pandemie dauert jetzt noch mindestens 4 Jahre.
Ja, das ich habe ihn den Krankenpapst in einer pathologischen Gesellschaft genannt. Aber trotzdem war ja auch in Moskau, glaube ich, irgendwie von der Impfpflicht die Rede. Kann das sein?
Ja, es gibt immer mal wieder so berufsbezogene Impfpflichten. Wie das dann umgesetzt wird, weiß ich gar nicht. Die Impfquote in Russland ist extrem niedrig, ne? Also das ist, ich glaube, unter 40% sind doppelt, paar 30% sind wirklich doppelt geimpft. Die Erstimpfung haben, glaube ich, knapp 40% inzwischen bekommen. Das zeigt schon eigentlich, dass es deutlich freiwillig, dass es tatsächlich freiwillig ist, ne? Also es gibt sicherlich bestimmte Berufsgruppen, wo es eine Impfpflicht gibt. Ich meine, in den Krankenhäusern habe ich neulich mal gelesen, da gibt's eine Impfpflicht. Der Druck, also so ein Druck, wie hier aufgebaut wird, den gibt es faktisch nicht. Mhm. Und als ich das vorletzte Mal da war, hat sich die deutsche Berichterstattung so überschlagen, weil die wusste ganz genau Bescheid wieder mal. Also in Russland stiegen damals die Inzidenzen. Stiegen ganz stark an, auf knapp unter 200, dann sanken sie wieder ab. Und da war die Deutschberichterstattung so à la, weil die Leute sich alle nicht impfen lassen, deswegen haben die da jetzt ein Riesenproblem. Und wenn man das gelesen hat oder wenn man das mitbekommen hat, wie da argumentiert wurde, hat man gedacht, da stapeln sich die Särge auf der Straße. Das war aber nicht so. Mhm. Russland hat die vierte Welle inzwischen schon längst wieder hinter sich. Die Inzidenzen gehen zurück. Und die Einschränkungen waren deutlich weniger umfassend, als sie das hier sind.
Gibt es Weihnachtsgeschäft in Moskau?
Also Weihnachten wird nicht so groß gefeiert wie hier. Das wichtige Fest ist Neujahr.
Ah, okay.
Ja. Zu Neujahr gibt es die Geschenke und man kann die kaufen, es ist alles offen.
Okay. Also jeder kommt rein.
Ja.
Allein die Frage zu stellen hat was Groteskes, finde ich. Also es ist wirklich so, als wenn wir gerade aus einer Diktatur über eine Demokratie berichten, so könnte man es überspitzt fast formulieren.
Also von meinem persönlichen Gefühl her ist das auch immer so, ne? Also ich erlebe Russland sowohl im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen deutlich als freier. Die Russen lassen sich auch viele Sachen einfach gar nicht gefallen. Also wenn da jemand, es gab mal, ich meine in Kasan, also in Turkmenistan, gab es den Versuch, so in den öffentlichen Verkehrsmittel nur noch mit QR-Code, also nur noch entweder getestet, geimpft, genesen zuzulassen. Das haben die 2 Tagen haben sie es wieder abgeschafft. Ja. Das lassen die nicht mit sich machen.
Ja.
Also auch wenn da sowas käme wie 2G, dass wenn man ungeimpft ist, muss man dann zu Hause sitzen und kommt nirgendwo mehr rein. Ich glaube, dann das ist allen klar, dann bricht da die Revolution aus. Das machen die, das lassen die nicht mit sich machen. Also ja. das lassen Deutsche mit sich machen, aber Russen nicht. Also,
ja gut, nun bist du natürlich befangen. Ich meine, du bist RT.
Ich bin befangen,
du bist RTDE-Journalist, du bist schwul. Ich meine, was ist das für eine Mischung? Also du kannst doch gar keine Ahnung haben eigentlich, oder?
Ja, also gut. Das ist natürlich immer klar. Das, was ich ganz oft höre, ne, so von wegen, also ich bekomme Geld, also ich arbeite für RT, also ich schreibe für RT, bekomme dann natürlich auch irgendwie Geld für. Das ja. heißt, das ist alles gekauft. Ja. Mein Gewissen ist gekauft. Ich bin gekauft. Und unsere, ja, also hier in Deutschland, die Leute haben ja kein Problem damit, obwohl sie noch nie da waren, obwohl sie die Sprache nicht sprechen, obwohl sie keine Verbindung haben. Auf der Grundlage ihrer Zeitungslektüre erzählen die mir ganz, ganz, ganz genau, was ich alles völlig falsch verstanden habe und wie es absolut richtig ist.
Ja. Ja, ich muss doch dazu sagen, für die Woken Cancel Culture-Leute da draußen, ja. Gerd und ich, wir kennen uns schon eine kleine Weile. Jetzt, wir sind jetzt nicht die besten Freunde, aber wir kennen uns schon eine Weile und können auch solche kleinen politisch unkorrekten Scherze machen. Ja. Aber gut, wer sich drüber aufregen will, kann das natürlich trotzdem tun, ja.
Es werden sich bestimmt welche drüber aufregen.
Genau, ja. Also du bist also ein bezahlter Russland-Troll, das ist ja überhaupt keine Frage. Und um mal ein bisschen ernsthafter wieder zu werden, du bist das für mein Empfinden das glatte Gegenteil, auch was du auf RTDE schreibst. RT Deutsch ist ja, glaube ich, dann der Fernsehsender, ne?
Das geht jetzt los am 16. Dezember. irgendwie ja. nur über, aber nur über Satellit. Also ich bin da nicht drin, ich bin da nicht wirklich drin, das ist nur das, was mich.
Ja, 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 ja. So aber also das, was du auf rt.de geschrieben hast, bisher, was ich von dir gelesen habe, hochgradig seriös. Und was ich an dir wirklich mag, um jetzt mal von der Frotzelei wegzukommen, ist deine Unaufgeregtheit. Davon hätte ich manchmal auch ganz gerne ein bisschen mehr. Wenn ich schreibe über Themen, über die du so schreibst, manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es dann so, dass ich diesen Pragmatismus und diese Unaufgeregtheit, die du so hast, die könnte ich gar nicht mitbringen irgendwie. Also das, ja, fass es als Kompliment auf.
Ja, das nehme ich als Kompliment, ja. Ich muss auch zugeben, es gelingt oder es ist mir wichtig, so eine gewisse Distanz zu dem zu haben, was ich da so schreibe. Also ich versuche das schon oft. Das gelingt mir nicht immer. Also manchmal packt es mich schon sehr emotional. Gerade wenn ich so das Gefühl habe, also die deutschen Medien, was schreiben die da wieder für einen Blödsinn, ne? Und dann auch so in so einer konzertierten Aktion, wo wir alle schreiben das Gleiche und es ist überall Blödsinn. Das lässt mich nicht ganz kalt. Ja. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn man dann emotional da drauf springt, tut man auch niemandem wirklich einen Gefallen. Da tut man auch der Aufklärung keinen Gefallen.
Ja, auch manchmal. Ich finde, manchmal muss man sich auch selbst einen Gefallen tun. Also wenn du vielleicht mal in der Stimmung bist und sagst, so jetzt will ich richtig was rausrotzen und das bringe ich nicht auf RT. Also bei uns steht immer eine Gastbeitragstür offen für dich.
Gerne. Na? Das nehme ich gerne an.
Ja, würde ich mich drüber freuen. Ja, vielleicht auch mal dich ein bisschen aus der pragmatischen Reserve zu locken oder so. Gut, okay. Hauptthema heute soll sein die Ukraine. Ich kann ja einfach mal anfangen, weil ich glaube, ich relativ gut repräsentiere den gemeinen Medienkonsumenten in Deutschland. Ich bin wahrlich kein Ukraine-Experte. Wir haben zwar mittlerweile einige Kontakte, also wir jetzt die Neulandrebellen bzw. Wohlstandsneurotiker haben einige Kontakte in die Ukraine und veröffentlichen inzwischen auch regelmäßig Gastartikel von dort, von sehr guten Autoren. Dadurch kriege ich sozusagen Details mit, die ich sonst nie und nimmer wissen würde. Das ist sehr, sehr interessant. Aber auf der anderen Seite fehlt mir wirklich jetzt in der aktuellen Situation so der Blick fürs große Ganze. Und so wie es hier dargestellt wird, ist es ja eigentlich so, der Cowboy mit dem weißen Hut, sprich der Amerikaner, ist in Sorge, dass es der Ukraine schlecht geht, weil die Russen 94.000 oder über 100.000 Militärs an der russischen Grenze platziert haben, aufgestellt haben. Und Russland ist extrem aggressiv. Russland ist ja immer extrem aggressiv, hat die Krim annektiert und will jetzt im Grunde Russland, so stellt es sich für mich dar, also überfallen, platt machen. Und das kann natürlich der weiße Hut nicht zulassen, denn der steht ja für Menschenrechte und Demokratie und Meinungsfreiheit und all diese Dinge. Kann es sein, dass es da auch noch eine dezent abweichende andere Perspektive gibt?
Da gibt es sicherlich, also erstmal Russland, also es geht um den Überfall, den angeblichen Überfall der Ukraine, den Russland ja jedes Jahr mindestens einmal plant. ich habe dann immer Schwierigkeiten, wo fängt man da überhaupt an, da einzusteigen, ne?
Normalerweise würde ich jetzt sagen, am Anfang, aber da geht's ja eigentlich schon los. Wo ist der Anfang? Vorm Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, also da geht's im Prinzip schon los. Man könnte vielleicht sagen, wenn man versuchen möchte, sowas Ähnliches wie einen konstruierten Anfang zu finden, vielleicht könnte man bei Maidan anfangen, bei den Maidan-Protesten. Was hältst du davon?
Das könnte man machen. Man könnte auch einfach versuchen zu überlegen, warum, also was spricht dafür, dass Russland die Ukraine überfällt? Warum sollten die das machen?
Nenn doch mal einen guten Grund.
Sie wissen ganz genau, also Russland weiß ganz genau, wenn es die Ukraine tatsächlich überfällt, dann wird das wahrscheinlich die NATO so sehen wie ein Angriff, wie ein Angriff auf das Bündnis, und es gibt massiv Ärger. Es gibt wirklich massiv Ärger.
Ja, Bündnisfall geht ja nicht, ne?
Bündnisfall geht nicht, ja. Aber
kollektives Entsetzen und alle springen auf die Pferde.
Genau. Also das ist völlig klar, das würde eine massive Reaktion auslösen. Die Drohungen stehen ja auch im Raum. Also gestern um die Biden hat, glaube ich, gedroht, also auch jetzt schon im Vorfeld, gar nicht ohne irgendeine militärische Eskalation, Russland vom SWIFT-System abzuschneiden als Sanktionen.
SWIFT, erklärst du kurz, hat was mit Finanzen SWIFT, zu tun.
Genau, es hat was mit Finanzen zu tun. Das ist das internationale Zahlungssystem, so wie darüber werden internationale Zahlungen abgewickelt. Ne? Also jeder, der eine Mastercard irgendwie benutzt, benutzt im Grunde das SWIFT-System mit. Wenn man das ins Ausland wenn man irgendwas ins Ausland überweisen möchte, ist man darauf angewiesen, dass das funktioniert. Das sitzt in Brüssel, wird aber offensichtlich kontrolliert von den Amis, denn die Krim wurde, als sie sich abgespalten hat von der Ukraine, die wurde auch mit einem Bann belegt. Da funktionieren keine westlichen Kreditkarten. Russland hat daher ein eigenes Zahlungssystem eingeführt. MIR heißt das.
Warte mal, abgespalten? Was wieso abgespalten? Ich denke, die sind annektiert worden.
Naja, nee, die haben, also es gab halt dieses Referendum, ne? Es gab das Referendum, das ist meine Deutung, das ist meine russisch-propagandistische Deutung. Richtig. Die Krim wollte, die Bewohner von der Krim haben gesehen, was sowohl im Donbass passiert, als auch was in der Ukraine selber passiert. Und die wollten das nicht. Ne? Die haben sich bewusst entschieden, nicht weiter zur Ukraine zu gehören, sondern zu Russland.
Okay, ich hab natürlich jetzt provoziert, als ich Annexion gesagt habe, aber das musst du vielleicht doch noch mal kurz erklären, weil ich meine, die offizielle Erzählung hier im Westen, sage ich jetzt mal so pauschal, ist ja, dass Russland sich die Krim einfach geschnappt hat, ohne dass sie das wollten, die Menschen dort. Und das glaubst du ist anders oder deutest du anders?
Das glaube ich nicht nur, dass das anders ist, das weiß ich, weil ich war mehrfach auf der Krim. Mhm. Die Krim ist annektiert, das würde ja bedeuten, da ist militärische Präsenz, die auch dafür sorgt, dass der freie Wille der Krim-Bewohner zur Ukraine zu gehören, dann in dem Fall, dass die das gar nicht ausüben dürfen, dass die das gar nicht ausüben können. Ne? Das heißt, es gibt überall eine Präsenz, die eigentlich den Willen der Krimbewohner unterdrücken müsste. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Genau, also ich würde jetzt von einer militärischen Präsenz sprechen, ich würde von einer medialen Beeinflussung sprechen, vielleicht auch im Bildungssektor, also letztlich überall Fernsehen, Radio, letztlich überall, wo man Eindringling, also als Annektierender, würde ich natürlich alles unter Kontrolle haben wollen und dann natürlich auch Druck ausüben. So stelle ich mir eine Annexion im Prinzip vor.
Genau, so stelle ich mir auch eine Annexion vor und das gibt es ja auch in anderen Regionen dieser Welt. Da gibt es, dann hat man oft auch mit Guerilla zu kämpfen, mit Freiheitskämpfern, die sich dagegen wehren und so weiter. Das ist auf der Krim einfach nicht so. Das ist Fakt, das ist überhaupt nicht so.
Okay.
Na, die Krim ist ein Ferienidyll, ne? Also ja, und man könnte meines Erachtens das Referendum, was dann stattgefunden hat, in dem sich die Krimbewohner entschieden haben, sich von der Ukraine abzuspalten und Russland einzugliedern, man könnte das im Wochenrhythmus wiederholen, da würde kein anderes Ergebnis rauskommen. Das hat auch mit dem wirtschaftlichen Erfolg zu tun oder hat mit dem wirtschaftlichen Wachstum zu tun, der auf der Krim herrscht. Denn die Krimbewohner, die müssen ja nur wenige Kilometer weiter nach Norden und nach Westen gucken und dann sehen sie ja den ökonomischen Niedergang der Ukraine und sie sehen den Bürgerkrieg, der dort stattfindet. Mhm. Und sie sehen bei sich, da entstehen neue Hotelkomplexe, die Straßen werden neu gemacht, da entsteht ein neuer Flughafen, da entsteht eine neue Anbindung an Russland über die Brücke. Da wird alles dafür getan, dass dort Wachstum herrscht und Wohlstand generiert. Da wird Wohlstand generiert. In der Ukraine, das ist seit 2014, seit dem Maidan, abgerutscht und ist inzwischen das ärmste Land Europas.
Okay.
Da herrscht genau das Gegenteil. Da herrscht ökonomischer Niedergang.
Das klingt ja, was die Krim angeht, jetzt fast so ein bisschen wie blühende Landschaften.
Das ist ein bisschen blühende Landschaften, ja. Also das erste Mal war ich 2015 da. da hat man noch gesehen, da hat man noch gemerkt, irgendwie, okay, die, da fuhren noch so alte Oberleitungsbusse aus der Sowjetunion, das war alles nicht so wahnsinnig schick, es gab Löcher in den Straßen, Schlaglöcher. Ein Jahr später, da waren die Schlaglöcher schon ausgebessert, die alten Oberleitungsbusse, die waren irgendwie in Pension geschickt worden, es gab neue. Noch ein Jahr später gab es einen neuen Flughafen. Die Strandpromenade in Jalta war irgendwie neu gemacht. Es gab da irgendwie dann noch ein Jahr später war sie dann irgendwie verlängert und da entstanden neue Hotelkomplexe. Also da hat sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit ist da Wohlstand generiert worden. Und ich glaube, schon aus diesem Grund allein könnte man das Referendum auf der Krim wirklich wiederholen, da würde kein anderes Ergebnis rauskommen. Ne?
Ja, das klingt ja schon fast, als wenn es wirtschaftlich besser ist als in Russland, das ja nun durchaus unter Sanktionen zu leiden hat. Ne?
Also die Krim hat auch unter Sanktionen zu leiden. Das ist zum Beispiel, also das, was ich vorhin angesprochen habe, der Westen bestraft die Krim kollektiv. Die SWIFT-Zahlungssysteme funktionieren nicht. Ne? Also Mastercard, Visa, was auch immer, das funktioniert nicht, beziehungsweise funktioniert inzwischen nur über irgendwelche komplizierten Umwege. Das ganze Bankensystem auf der Krim ist nur für die Krim, weil alle anderen Banken, die werden einfach sanktioniert. Ne? Und die Krim-Bewohner selber werden natürlich irgendwie auch sanktioniert. Die Krim-Bewohner bekommen kein Visum für den Schengen-Raum. Also wenn man irgendwie eine Adresse auf der Krim angibt als Heimatadresse, dann bekommt man kein Visum.
Aber wenn es der Westen mit der Krim doch so gut meint, müsste ja doch eigentlich ganz lieb sein zu den Leuten da, oder nicht?
Ja, aber das.
Aber sie werden mit Russland assoziiert und selbst wenn sie annektiert wären, ich sag's mal im Konjunktiv, sind sie irgendwie trotzdem die Ärsche, ne?
Ja, sie haben sich einfach in dem Referendum für das Falsche entschieden, ne? Und diese falsche Entscheidung, die wird natürlich nicht anerkannt und die wird natürlich sanktioniert. Hm. Ja, medial wird das bei uns nicht thematisiert. Langsam nach und nach zieht so das ein oder andere Land erkennt an, dass die Krim russisch ist. Zuletzt übrigens interessanterweise in einem interessanten Schachzug Weißrussland macht ab, glaube nächsten Sommer gibt es eine direkten Flugverbindung von Minsk nach Simferopol, also dem Flughafen auf der Krim. Mhm. Es gibt dann direkte Reiseverbindung ohne Umweg über Moskau. Faktisch ist das, die Weißrussen können dann Urlaub auf der Krim machen. Faktisch ist das eine Anerkennung.
Ja, aber das passiert doch bestimmt nur, um da Flüchtlinge rüber zu fliegen.
Ja, ja.
Ja, ich kann es nicht lassen.
Nein. Flüchtlingsgeschichte,
ja. Ja, genau. Ja, gut, ich meine, fällt dir dazu auch noch spontan was ein, von wegen Flüchtlinge oder Menschen als, die Flüchtlinge als menschliche Schutzschilde und so? Also das würde ich jetzt ganz gerne nicht unbedingt vertiefen, aber wenn du dazu eine Meinung hast, vielleicht mal ganz kurz so deine Einschätzung hinsichtlich des Diktators Lukaschenko und der Flüchtlinge als menschliche Schutzschilde. Und
ja,
so.
Also ich, um es ganz kurz zu machen, wir sprechen eigentlich nie über Fluchtursachen. Ne? Wir machen diese ganz große Unterscheidung, werden Flüchtlinge von unseren NGOs im Mittelmeer aufgenommen, dann ist das irgendwie eine gute Aktion. Lässt Lukaschenko sie weiterreisen Richtung polnischer Grenze mit dem Ziel Deutschland, dann nutzt er Flüchtlinge als hybride Waffe. Da worüber wir nie sprechen, ist, wovor fliehen denn die denn eigentlich? Ne?
Ja, und wer produziert sie? Also im Sinne von, wer produziert die Rahmenbedingungen für Fluchtbewegung? Ne?
Genau, und dann müsste man halt sehen, die Flüchtlingsbewegungen, die entstehen durch Politik des Westens. Ne?
Ja, genau, und, das meinte ich.
Ja. Das ist unsere Politik und wir generieren ja auch Flüchtlingsströme in der Ukraine. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute, die Russland aus der Ukraine aufgenommen hat, da redet auch niemand drüber. Mhm. Ich glaube, 2 Millionen sind es.
Aha, okay, das wusste ich überhaupt nicht. Ja.
Nee, also ja, klar.
Ja, dann gut. belassen wir es dabei. Ukraine, genau. Also, der Russe steht da also mit 94.000 Militärs und bedroht aus US-amerikanischer und westlicher Sicht die Ukraine. Genau. Warte, bevor du anfängst, entschuldige, ich will dich gleich reden lassen, aber ich habe interessanterweise vorhin in der Vorbereitung noch ein kurzes Video von Welt TV oder Welt Online Ding Ding Dong gesehen auf YouTube, und das fand ich relativ interessant, weil der Korrespondent, der da auch, glaube ich, direkt aus der Ukraine berichtet hat, oder vielleicht sogar aus Russland, ich weiß nicht, ich glaube Ukraine, der sagte halt relativ klar, und das deutet für mich darauf hin, dass es immer ganz gut ist, wenn man auch wirklich feste Korrespondenten in den jeweiligen Ländern hat, der sagte relativ klar, naja, also die NATO-Ausdehnung in Richtung russischer Grenze, die passiert nun schon seit Jahren, und Putin hat gesagt, er zieht jetzt rote Linien, weil ihm das Ganze irgendwie zu heiß wird. Also das war so im Kern das, was dieser Beitrag hervorgebracht hat. Aber das vielleicht nur als Einleitung. Hm. Fang du einfach mal mit deiner Erzählung an.
Ja, schwierig. Also ich erkenne einfach gar keinen Grund, warum Russland jetzt tatsächlich die Ukraine überfallen sollte. Ich glaube, das mit dem Referendum, das war nochmal wohl durchdacht. Dort gab es und gibt es einfach wirtschaftlichen Aufschwung. Die Ukraine als Ganzes wäre viel zu groß. Man könnte jetzt dieses Projekt wir generieren da Wohlstand für, wie viel sind es, 40 Millionen Leute. Das könnte man jetzt auf gar keinen Fall wiederholen. Russland hat auch kein Interesse meines Erachtens auch kein Interesse an einer Konfrontation. Die Rede vom neuen Systemkonflikt, ne, die Rede von wir sind der freie Westen, wir sind die EU, wir sind wertebasiert, und dann gibt es irgendwie autokratische Herrscher und autoritäre Systeme wie Russland und China. Diesen Systemkonflikt, diese Rede über den Systemkonflikt, die gibt es nur bei uns. Ne? Mhm. Also ich habe in noch keinen politischen Analysten irgendwie in Russland irgendwie von einem Systemkonflikt, die gucken an, bestenfalls irritiert, wenn sie davon hören. Weil die Geschichte.
Es sind ja auch im Prinzip ähnliche Systeme. Das ist ja das Verrückte, ne? Also zu Zeiten der Sowjetunion konnte man natürlich noch von einem Systemkonflikt sprechen, von wegen Sozialismus, Kommunismus gegen Kapitalismus, aber in Russland herrscht ja im Prinzip Kapitalismus, oder nicht?
Ja, klar. Also natürlich gibt es irgendwie Varianten, und es gibt irgendwie es funktioniert ein bisschen anders als bei uns, ein bisschen anders wie bei uns, aber im Prinzip natürlich ist es ein marktwirtschaftliches System, es basiert auf Marktwirtschaft. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Krux ja, Russland hat Marktwirtschaft eingeführt, genauso wie mit der Öffnung von China wurden da marktwirtschaftliche Mechanismen eingeführt. Diese Rede vom großen Systemkonflikt hat mit dem Wirtschaftssystem gar nichts mehr zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man sagt, dort herrscht keine Demokratie, die Leute sind unfrei, und bei uns in der EU, wir sind wertebasiert, bei uns herrscht die große Demokratie. Im Detail, wenn man genau hinschaut, ist da null dran. Ne? Also die EU ist ja nur wirklich alles Mögliche, nur kein demokratisches Gebilde. Hat riesige demokratische Defizite an jeder Ecke. Da sieht es gerade, wenn man auf, also China kann ich wenig dazu sagen, aber bei Russland, da sieht es ganz anders aus. Ne? Das ist zwar eine junge, aber es ist eine Demokratie.
Ja, ich meine, das große Problem nach der Sowjetunion und nachdem dann auch noch die Schnapsdrossel Jelzin dann irgendwie weg war und dann von Putin ja ersetzt wurde. Das große Problem des Westens war natürlich auch, sie konnten im Prinzip die Chicago Boys da nicht hinschicken, wie sie das ja schon Jahre und Jahrzehnte zuvor in Südamerika oder auch in Polen gemacht haben. Beziehungsweise sie haben sie ja dahin geschickt, als Jelzin noch da das Sagen oder Lallen hatte. Das ging alles irgendwie nicht mehr. Und auf der anderen Seite waren natürlich auch die westlichen, die ganze komplette westliche Rüstungsindustrie stand natürlich auch vor einem Problem, weil es ja diesen Feind aus dem Kalten Krieg, also wirklich diesen Systemfeind, den gab es jetzt eben so nicht mehr. Und die Sache mit dem Terrorismus rechtfertigte jetzt auch nicht unbedingt solche Aufrüstung, wie wir sie ja seit Jahren und Jahrzehnten erleben. Und das ist jetzt einfach mal meine Interpretation, das fiel mir jetzt gerade so ein. Dementsprechend musste natürlich irgendeine Begründung für irgendein Feindbild her. Russland bot sich an, schon weil Putin da mit den Oligarchen ziemlich hart ins Gericht gegangen ist. Dementsprechend hat man dann eben die Erzählung gebaut, okay, das ist sowieso alles unfrei und da werden Schwule unterdrückt und so, was du ja auch deutlich widerlegen kannst. Ne? Wie sagtest du nicht mal, die größte Schwulenbar in ganz Europa steht in Moskau, glaube ich?
Ja, genau, oder so? Der größte queere Club, der genau oder zentralen Instanze, steht in Moskau, 4 Etagen.
Genau, genau. Es muss den Feind her, schon um weiterhin die Rüstungsindustrie gewähren zu lassen. Und ja gut, ist nicht sehr fantasievoll, wenn man dann sagt, das ist jetzt diktatorisch und autoritär und wir sind alle ganz toll hier. Aber es funktioniert ja, ne?
Also es funktioniert, und was natürlich auch, was ein bisschen was dran an diesem Systemkonflikt ist natürlich schon, jetzt nicht gerade, nicht im Hinblick auf Demokratie und wo ist das Freiere, aber natürlich sind aktuell erfolgreicher als der Westen, insbesondere als die EU oder der Euro-Währungsraum, sind natürlich Russland und sind natürlich China, die überholen uns gerade. Ne? Und es geht natürlich schon darum, diese Entwicklung, ne, diesen Verlust von Einflusssphäre, den Verlust auch von Macht und geopolitische Steuerungsmöglichkeit, den gilt es natürlich zumindest entweder umzukehren oder zumindest abzubremsen. Ne? Die EU, die versucht die ganze Zeit irgendwie mit Serbien irgendwie noch mal was zu machen, dort an Einfluss zu gewinnen, schafft sie aber nicht. Das ist China und Russland gewinnt da an Einfluss. Ne? Auf dem Baltikum generell, ne? Da kehren sich so die Verhältnisse langsam um. Und da spielt die Ukraine meines Erachtens eine große Rolle in diesem Zusammenhang. Weil es ist nicht Russland, das ein Interesse hat an einer militärischen Eskalation in der Ukraine. Es ist der Westen, der ein Interesse daran hat, Russland und die Ukraine dort in einen Konflikt zu verwickeln, weil es würde die Entwicklung von Russland bremsen.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Ja. Und der Westen würde das machen, was er eigentlich immer macht. Also der würde wahrscheinlich, oder was er in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gemacht hat. Ich glaube, der Westen hat ein Interesse daran, einen lokalen Konflikt, einen lokalen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine herzustellen. Der lässt die Ukraine dann fallen, ne? Der versorgt die dann noch ein bisschen mit Waffen und der lässt diesen Konflikt einfrieren. Mit dem Ziel, Russland darüber zu binden und zu involvieren in einfach in dauerhaften Konflikt, der Kraft kostet.
Mhm.
Russland hat an einem militärischen Konflikt mit der Ukraine absolut null Interesse. Null. Die einzigen, die hier wirklich gerade Interesse an einem militärischen Konflikt haben, ist der Westen.
Ja. Ja, das klingt schlüssig. Klar. Ja, hinzu kommt, ich meine, wenn man sich mal so die Ukraine in den letzten Jahren anguckt, eigentlich hat der Westen sie ja eh schon fallen lassen, oder?
Ja, der Westen hat die total fallen lassen.
Also ich meine, da haben Faschisten irgendwie Einfluss auf zumindest indirekt auf das Parlament und auf politische Entscheidungen, auf die Medien. Selbst wenn sie jetzt nicht mehr sozusagen als öffentliche Vertreter auftreten, sind sie doch extrem einflussreich in der Ukraine, so habe ich das zumindest in einem Interview mit Anatoly Schari gelernt, der da ja ein recht bekannter Oppositioneller ist und nach Spanien flüchten musste. Und du hast die wirtschaftliche Situation vorhin geschildert, die ja auch ziemlich schlecht ist. Das Militär zum Beispiel war, glaube ich, lange Zeit auch gar nicht so gut aufgestellt. Das kann ich mich aber täuschen, das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls hätten die wahrscheinlich tatsächlich auch gegen Russland überhaupt keine Chance, wenn es denn tatsächlich da jetzt Bock hätte, irgendwas zu machen oder so. Und ja, also ich habe auch tatsächlich den Eindruck, ich bin ganz froh, dass du das mehr oder weniger bestätigst, ich habe eher den Eindruck, dass tatsächlich vom Westen aus und jetzt eben auch dann von Biden aus, solange er sich noch artikulieren kann, da etwas an die Wand gemalt wird, eine Bedrohung durch Russland an die Wand gemalt wird, von der die Russen womöglich nur den Kopf schütteln oder vor der die Russen nur den Kopf schütteln und sagen so, Leute, was wollt ihr überhaupt irgendwie? Das Land ist im Prinzip uninteressant für uns. Also ich meine, welche, ja, man kann es, genau, vielleicht einfach mal theoretisch, um jetzt mal zu versuchen, die Gegenperspektive einzunehmen. Gäbe es für dich, würden dir irgendwelche Vorteile einfallen, die Russland davon hätte, jetzt einen konventionellen Krieg mit der Ukraine zu führen? Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich dazu führen würde, dass im Westen alle gleich oft in die Hubschrauber und auf die Panzer steigen würden und so. Aber das lassen wir mal außen vor. Einfach nur mal angenommen, es ginge nur um die beiden. Was hätte Russland denn für Vorteile theoretisch haben können, theoretisch irgendwie?
Russland hat da, aus meiner Sicht hat Russland da überhaupt keine Vorteile. Also aus meiner Sicht ist die russische Position ist, wir müssen eigentlich ohnehin nur abwarten. Die Ukraine macht das, genau was das, wie sie heißt, sie kippt zurück. Ukraine ist gibt dann unterschiedliche Etymologien, aber eine Bedeutung ist Ukraine, das der Landesname bedeutet auf der Kippe.
Echt?
Ja.
Auf der Kippe. Das muss ich mir merken, das nehme ich für die Headline.
Ja. Ja, bedeutet, das ist immer das Land, was kippt, ne? Irgendwie auf was auf der Ecke ist, so am Rande. Ne?
Ist es historisch auch bedingt quasi, oder wie? Also.
Ja. Also es ist immer das, was sozusagen hin und her kippt zwischen Westen und Osten.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Also man kann sich über diese Etymologie ein bisschen streiten, aber so, also Krai ist Rand, Ukrai ist es bedeutet auf dem Rande, ne?
Auf dem Rande, auf der Kippe, okay. Ja. Und hätte aber das jetzt, das wäre ja eine Landnahme gewissermaßen, hätte das dann irgendwie vielleicht geostrategische oder geopolitische Vorteile für Russland oder so?
Also ich bin kein Geostrategiker, aber.
Nein, ich auch nicht, aber das klingt total klug, wenn man sowas fragt.
Ja. Nee. Was ich aber glaube, ist, dadurch, dass der Westen mit der Anbindung der Ukraine, mit der Integration der Ukraine in den westlichen Wohlstand und so weiter, eigentlich total versagt hat, ne? Die Ukraine ist jetzt das ärmste Land der Welt, das ärmste Land Europas, Entschuldigung, und die Leute haben eigentlich die Schnauze voll. Es gibt jetzt irgendwie eine Minderheit, so eine faschistische Minderheit, die da noch irgendwie groß rumreiert. Aber Russland muss eigentlich nur warten, bis das Land tatsächlich wieder das macht, was es, so wie es heißt, und wieder zurückkippt.
Ja.
Ne? Der Westen hat es vergeigt.
Ja, aber wohin soll es denn kippen eigentlich?
Also ich meine, das wird sich wieder an Russland annähern. Genauso wie sich Weißrussland jetzt auch wieder an Russland weiter annähert. Es gab da, Weißrussland gab es auch, also hier wird ja immer so getan, als wäre Lukaschenko, da würde Putin bis nach Minsk durchregieren oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das Verhältnis war eher gespannt.
Ja. Ja?
Also Minsk hatte irgendwie Verhandlungen mit den USA über LPG-Gas, ne? Also die hatten überlegt, irgendwie, ob sie auf das russische Gas irgendwie verzichten wollen oder nicht lieber mit den Amis machen. Da winken gut tolle Verträge. Die haben dann mal irgendwie aus Norwegen irgendwie Erdöl importiert. Also die hatten während der ersten Sanktionen nach Minsk hat Russland gesagt, wir wollen die Waren aus der EU nicht mehr, also die Äpfel und den Käse und so weiter, und hat das alles irgendwie sanktioniert. Das kam dann alles über Minsk, das kam alles über Weißrussland. Mhm. Ja. Mhm. Da hat sich Lukaschenko in Russland keine Freunde gemacht. Der hat immer politisch agiert zwischen dem Westen und dem Osten mit der Intervention, mit dem Versuch von dem Regime Change. Da war dann völlig klar, okay, auf den Westen ist null Verlass. Jetzt geht es wieder zurück Richtung Anbindung an Russland. Und mit der Ukraine wird was Ähnliches passieren. Also man muss da eigentlich nur warten. Ne? Das hat der Westen vergeigt. Ne? Okay. Der kann ja auch gar nicht, der Westen hat selber ja nicht die Kraft. Ich meine, wenn ich in Moskau bin oder in anderen russischen Städten und sehe, wie da die Entwicklung ist, auf welchem technologischen Stand das alles ist, und ich komme dann wieder zurück nach Berlin, Denke ich mir, wow. Und wir glauben tatsächlich, wir sind irgendwie so überlegen, dass wir Hinz und Kunz in unser System integrieren können. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist absolut vorbei.
Ja, das finde ich ja sowieso faszinierend. Ich meine, ich glaube, Deutschland belegt im europäischen Vergleich, ich glaube, bei der Digitalisierung irgendwie den 16. Platz oder sowas. Hm. Deutschland hat jetzt im Krisenmanagement eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was alles überhaupt nicht funktioniert. Hm. Und da sind jetzt Korruption und Gier und Lügen und weiß Henker was alles, das ist noch gar nicht mit einbezogen, sondern nur die reine Organisation. Deutschland hat letztlich die letzten 16, 20, vielleicht sogar 24 Jahre unter Beweis gestellt, wie man eine Bevölkerung sehenden Auges und ganz bewusst gesteuert massenhaft in Altersarmut treibt, auch Kinderarmut florieren lässt in einem Ausmaß, dass einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Und trotzdem wird genau das immer noch als heilsbringendes, glücklich machendes System verkauft. Und dass die Erzählung immer noch funktioniert, das wundert mich seit knapp 2 Jahren eigentlich nur mehr denn je. Und um jetzt den Bogen zu schlagen zur Ukraine, es wundert mich nach dem, was du jetzt erzählst und was du mich wirklich schlüssig denkst, eben auch, dass diese Drohgebärden vom Westen gegenüber Russland in Bezug auf die Ukraine, dass die funktionieren, weil sie ja eigentlich argumentativ überhaupt gar nicht unterfüttert werden, ne?
Ja, also argumentativ, also da ist ja auch nichts zu unterfüttern. Es gibt keinen aggressiven Akt Russlands gegen die Ukraine.
Ja, das meine ich. Es heißt dann eben irgendwie, Russland bedroht unseren Partner, was wir ja auch schon festgestellt haben, ist ja Schwachsinn, unseren Partner Ukraine, und jetzt müssen wir für das Gute eintreten. Ja. Und ich frage mich wirklich, genau, also muss ich jetzt ganz kurz auf Corona kommen, genau wie dieses Märchen, die Impfung schützt dich und andere. Ich meine, es wird erzählt und erzählt und immer wieder erzählt, Ukraine, Impfung, Wohlstand, Demokratie, Meinungsfreiheit, es wird immer und immer und immer, immer, immer wieder erzählt, und das ist letztlich der einzige Grund, warum es funktioniert. Es ist die permanente, penetrante Wiederholung von
Behauptungen, die auch mit der Realität nichts mehr zu tun haben.
Ja,
also die Ukraine, da herrscht keine Meinungsfreiheit. Ne? In der Ukraine herrscht eine strenge Zensur, da werden Sender abgeschaltet.
Ja. Ne?
Und was man halt in dem Zusammenhang auch überhaupt nicht vergessen darf, ist das Minsker Abkommen. Ne? Also da ist ja nicht Russland wird wortbrüchig geworden. Wortbrüchig geworden ist Deutschland und Frankreich. Deutschland und Frankreich üben keinerlei Druck auf die ukrainische Führung aus, irgendetwas vom Minsker Abkommen umzusetzen. Ne? Und auch an diesem Punkt, finde ich, kann man deutlich sehen, das Minsker Abkommen ist ja nicht irgendein Abkommen, sondern das hat einen völkerrechtlich bindenden Status. Ne? Das ist von der UNO abgesegnet. Ja? Und Deutschland steht da im Wort und Frankreich steht da im Wort und beide Länder unternehmen da gar nichts. Das heißt, da geht ganz, also da kann man deutlich sehen, wo die Aggression herkommt.
Ja.
Das ist nicht Russland.
Um die ganze Maidan-Geschichte herum. Ich meine, war es Steinmeier, glaube ich, der sich dann damals erstmal mit ukrainischen Faschisten getroffen hat, die jetzt auch nicht schwer zu identifizieren gewesen wären, sondern die also wirklich schon sehr klar und eindeutig auch aufgetreten sind. Ja. Und das Ganze, jetzt sind wir wieder bei den Wiederholungen der Erzählungen, das Ganze dann als Koexistenz und Partnerschaft und so weiter irgendwie formuliert wurde. Also es ist wirklich unglaublich, ne?
Ja, und das spricht auch so ein bisschen für meine Theorie, dass man lässt die Ukraine jetzt machen. Also das, was in der Ukraine gerade passiert, das entspricht in keiner Weise irgendeinem westlichen Wert.
Ja.
Irgendetwas wie Meinungsfreiheit oder Demokratie oder irgendwie sowas.
Ne? Das wird auch immer schlimmer, ne?
Ja, und es wird auch schlimmer. Ne? Und man lässt das jetzt auch gewähren, bis es explodiert. Man möchte diesen Konflikt.
Ja. Ja gut, ja. Da sind wir im Prinzip wieder bei der Rüstungsindustrie, ja. Die natürlich, ich meine, in anderen Kriegen, das geht jetzt bei diesem Konflikt geht das natürlich nicht, aber in anderen Kriegen im Mittleren Osten oder Nahen Osten, da beliefern sie dann halt gleich beide Kriegsparteien, ne? Also es ist dann eigentlich wurscht, ne? Und hier geht das eben nicht, also und dementsprechend lässt man das Ganze eben so eskalieren. Ja, lässt man es eskalieren? Das ist auch noch die Frage, ob da vielleicht sogar Leute dann eingeschleust werden, die noch zusätzlich eskalieren, aber das ist Spekulation, ne?
Das ist ein bisschen spekulativ. Waffenlieferungen gibt es definitiv. Also Litauen liefert Waffen, ich glaube, Kanada liefert Waffen, Großbritannien liefert Waffen, USA. Genau, also Waffenlieferungen gibt es definitiv. Es gibt da sicherlich auch irgendwelche Soldaten aus den USA, irgendwie, die zu Ausbildungszwecken da sind. Was halt wirklich absolut hinten runterfällt, ist, es gibt eigentlich einen Plan zur Befriedung des Donbass. Das ist das Minsker Abkommen. Es gibt da diese Abfolge, zuerst die Waffen zurückziehen, dann die Verfassungsänderung mit der Garantie der Autonomie des Donbass, und dann finden Wahlen statt und dann ist dieser Konflikt eigentlich auch so langsam mal bereinigt. Und Deutschland und Frankreich garantieren eigentlich dafür, dass die Ukraine sich daran hält. Und sie tun da nichts dafür. Nichts. Null. Ne? Sie arbeiten in keiner Weise auch nur darauf hin, dass die Ukraine da auch irgendetwas davon umsetzt. Also da ist definitiv nicht Russland derjenige, der hier Aggression ausübt. Das, ja.
Ja, vielleicht können wir so quasi zum Abschluss auch nochmal verdeutlichen, dass ja letztlich die Aggression gegenüber Russland im Zusammenhang mit der Ukraine begann, ich weiß jetzt nicht, wann das war, vielleicht weißt du das, als im Raum stand, ob die Ukraine sich jetzt eher in Richtung Russland orientiert oder eher in Richtung des Westens. Und ich meine, ich weiß nicht, wer es war, ob es jetzt Russland war oder ob es andere politische Entscheidungsträger waren, die halt gesagt haben, naja, das Entspannteste für alle Beteiligten wäre im Prinzip, wenn es da kein Weder noch gäbe, sondern sowohl als auch. Also man kann ja kooperieren mit Russland als Ukraine und auch mit dem Westen als Ukraine. Und letztlich ist das eine Win-Win-Win, wäre das eine Win-Win-Win-Geschichte gewesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der Westen es damals, der gesagt hat, nix da, keine Chance. Es gibt nur entweder oder. Und das Oder wurde dann eben auch noch forciert mit den Maidan-Protesten, die ja ganz klar auch gelenkt waren. Also ich meine, da flossen ja auch, ich glaube, Millionen oder Milliarden Dollar sogar in diesen sogenannten Widerstand. Das ist ja inzwischen auch alles recht gut dokumentiert. Also das ist ja jetzt keine Verschwörungstheorie oder so. Wobei ich sowieso Freund von Verschwörungstheorien bin, aber das nur am Rande. Ja. Das ist im Prinzip meiner Meinung nach, wie gesagt, korrigiere mich gern, das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Wenn man damals gesagt hätte, okay, lasst uns Peace machen und wir kriegen das hier auch zu dritt hin in der Konstellation und können uns gegenseitig befruchten, hätte vielleicht auch das ganze Schicksal der Ukraine in eine ganz andere Richtung gehen können, oder?
Das denke ich auf jeden Fall. Also man hat damals mit dem EU-Assoziierungsabkommen, da hat man wirklich Pistole auf die Brust gesetzt. Das war falsch. Was ich an der gesamten Konstellation nicht verstehe, okay, dass die USA sind eben die Kleinen, sie haben ein Interesse, irgendwie dieses Situation zu verlängern, und schüren irgendwelche Konflikte, um ihren Abstieg irgendwie so ein bisschen rauszuzögern. Das verstehe ich. Was ich an der gesamten Konstellation über nicht verstehe, ist, warum die EU ein Interesse daran hat, sich so an die USA zu binden, dass sie den Abstiegskampf, ne, auf europäischem Boden ausführen dürfen.
Also das
verstehe ich absolut null.
Ja, da habe ich eine These. Also ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich, das ist keine politische Entscheidung mehr, schon lange nicht mehr. Das sind wirtschaftliche Entscheidungen, die auch von anderen getroffen werden. Also ich bin inzwischen relativ fest davon überzeugt, dass halt über Jahrzehnte der militärisch-industrielle Komplex das Sagen hatte im Westen, inklusive der USA. Und da eigentlich auch die Politik nicht so wahnsinnig viel zu melden hatte. Und inzwischen bin ich der Überzeugung, dass die Gruppe der Einflussnehmer ein bisschen größer geworden ist. Jetzt kommt natürlich auch nochmal die Pharmaindustrie ins Spiel. Darüber hinaus aber auch auf jeden Fall die digitalen Konzerne. Also inwieweit jetzt die digitalen Konzerne dann tatsächlich ein Interesse daran haben, jetzt da mit der Ukraine was zu machen. Also das wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, das interessiert die im Moment nicht großartig. Aber das Lakaienhafte des Westens gegenüber der USA oder den USA, das hängt meiner Meinung nach mit Großkonzernen zusammen. Das hat also weil ich sehe es auch so wie du. Also die USA sind im Prinzip, ich meine, jedes Imperium hat seine Zeit. Das ist so. Und die Zeit des Imperiums USA, die wird auf absehbare Zeit vorbei sein. Ob das jetzt noch 5 Jahre oder vielleicht sogar, wenn alles dumm kommt, vielleicht noch 25 Jahre dauert oder so. Das vermag ich nun wirklich nicht zu sagen. Aber dass die USA auf einem absteigenden Ast sind und da auch nicht mehr rauskommen. Also ich meine, inzwischen hören sie ja sogar schon auf, Kriege zu führen irgendwie. Weil sie merken, das bringt jetzt irgendwie auch nichts mehr. Die verlieren wir und das kostet Geld und Menschen und Akzeptanz in der Bevölkerung. Also müssen wir irgendwie was anderes machen. Terroristen hinterher zu jagen, irgendwie ist auch langsam ausgelutscht. Das kriegst du auch keinen Hund mehr hinterm Ofen mit hervorgelockt. Also politisch haben die USA meiner Meinung nach wirklich nicht mehr viel zu melden. Wirtschaftlich im Prinzip auch nicht, bis auf die digitalen Konzerne und wahrscheinlich noch das militärisch-industrielle Geflecht, das da agiert. Das ist aber, wie gesagt, das ist meine Vermutung, die ich jetzt natürlich nicht belegen kann oder so.
Ja, aber ich meine, die große Frage, die mich umtreibt, ist natürlich immer die, wir als Europäer, ne? Als europäische Bürger, auch als europäische Politiker, wir können doch kein Interesse daran haben, dass wir hier militärische Konflikte in Europa, in der Mitte von Europa austragen. Und du hast das vorhin richtig gesagt, das ist auch mein Eindruck und man kann das, glaube ich, auch wirklich belegen. Es gibt von Russland aus gibt es immer nur der Versuch der Zusammenarbeit. Es gibt immer nur Handreichungen. Es gibt immer nur den Versuch, irgendwie, lasst uns zusammenarbeiten. Ne? Und also ein Beispiel ist die Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok. Ne? Das wird immer mal wieder von Russland irgendwie aufs Tablett geworfen und von uns dann irgendwie zurückgewiesen. Ne? Warum? Ich habe keine Ahnung, warum wir das machen. Wir haben kein Interesse eigentlich an einer Konfrontation, an einer neuen Ost-West-Konfrontation in der Mitte von Europa.
Ja, ich glaube, das kann man auch logisch nur schwer begründen. Nee. Also ich meine, wir hatten ja früher schon, weil du sagst, warum auf europäischem oder vom europäischen Boden aus irgendwie militärische Operationen ich meine, wir hatten früher in den 70ern schon oder 80ern in den die Pershings und die Cruise Missiles. Also da bin ich noch auf die Straße gegangen mit Demonstrationen mit teilweise 250.000 Leuten irgendwie, die dagegen demonstriert haben. Und da hätte man deine Frage im Prinzip auch schon stellen können. Wieso lassen wir denn zu, dass die hier Pershings und Cruise Missiles stationieren? Da gab es ja auch noch die Sowjetunion, also das offizielle Feindbild. Wenn es knallt, dann knallt es im Wesentlichen hier und keine Ahnung, in Washington können sie Baseball gucken oder so, also jetzt überspitzt formuliert. Es ist logisch, glaube ich, nicht zu erklären, sondern wirklich nur mit Interessen, Verflechtungen, Machtverhältnissen, wirtschaftlichen Interessen und letztlich natürlich dann eben auch Macht, geopolitische Ausdehnungswünsche, dann eben Konkurrenz auch speziell zu China. Da bin ich jetzt auch kein Experte, aber ich denke, China ist über kurz oder lang wahrscheinlich speziell für die westliche Wirtschaft viel gefährlicher als Russland, meiner Meinung nach.
Das mag sein. Obwohl Russland entkoppelt sich eben auch, ne? Das ist wahrscheinlich auch das Thema, was in den nächsten Jahren dann ganz groß auf uns zukommt. Russland baut für sich auch das im Bereich von sozialen Netzwerken, Digitalisierung und so weiter, baut alles nach. und entkoppelt sich. Ne? Mhm. Also es gibt mit Smotrim.ru gibt es jetzt sowas wie, da steckt Gazprom dahinter, sowas wie YouTube, Pendant zu YouTube, irgendwie dann mit Kontakte gibt es eine Pendant zu Facebook. Das russische Internet soll sich abkoppeln können, damit eben, damit es nicht vom Westen aus sanktioniert werden kann und so weiter und so fort.
Da sind ja, das sind Sachen, die der Westen nicht macht, ne? guck dir Deutschland an. Also wir haben gar nichts. Wir benutzen Faxgeräte und geschweige denn, dass wir sowas wie YouTube, Google, Amazon oder sonst was haben. Das machen die Russen auf jeden Fall besser, die Chinesen
das,
auch.
Ja. Das ist, glaube ich, auch von uns aus. Okay, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist auch von der EU aus absolut naiv zu glauben, man könnte sich auf die USA und deren Konzerne als dauerhaften, zuverlässigen Partner verlassen. Das ist, glaube ich, an Naivität nicht zu überbieten.
Ja, und ich meine, das ist tatsächlich ein anderes Thema, aber ein bisschen passt es eigentlich schon. Hm. Guck dir zum Beispiel an, was YouTube hier in Deutschland an Videos löschen darf oder Kanälen sperren darf. Da greift keiner ein. Ich meine, gut, es ist natürlich auch noch im Sinne unserer Politik, was jetzt im Moment passiert, wenn also die bösen Corona-Leugner irgendwelche Videos mit womöglich sogar noch nachprüfbaren Fakten dann hochladen und wenn YouTube dann sagt, irgendwie Falschinformationen und das löscht, dann freuen sich natürlich irgendwie unsere Scholz und Co. ein Loch im Bauch. Aber du kannst davon ausgehen, selbst wenn die sich nicht freuen würden und es wären andere Inhalte, die YouTube löscht, Inhalte, die vielleicht durchaus regierungskonform wären, könnten die auch nichts dagegen machen.
Naja, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Also es gibt da schon sehr eindeutige, also von Karlsruhe und es gibt auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gibt dazu ziemlich eindeutige Stellungnahmen. Die Bundesregierung kann sich jetzt nicht dahinter verstecken, zu sagen, ups, das ist ein privater Konzern, wir können ja nichts machen, die müssen das durchsetzen. Dass sie das nicht machen, hat etwas damit zu tun, da stimme ich mit dir überein, dass ihnen das super gut reinläuft. Ne?
Ja.
Aber offiziell die Bundesregierung muss sich natürlich schon für sowas einsetzen wie Pressefreiheit und Redefreiheit und so weiter und so fort, für die Grundwerte, und die können sich jetzt vom Bundesverfassungsgericht gesagt nicht dahinter verstecken zu sagen, oh, das ist ein privater Konzern, da können wir nichts machen, die müssen da intervenieren und die müssen die Grundrechte durchsetzen.
Mhm, okay.
Eigentlich.
Darauf entgegne ich jetzt mal. Schön gesprochen, grau ist alle Theorie. Die deutsche Regierung müsste sich eigentlich auch dafür einsetzen, und zwar mit allem, was ihr zur Verfügung steht, dass die Grundrechte aufrechterhalten bleiben. Also, ja,
das stimmt.
Ne? Aber gut, okay, also lassen wir einfach so stehen. Also ich glaube jedenfalls, dass die Macht der digitalen Konzerne noch längst nicht ihren Zenit erreicht hat, sondern deutlich weiter zunehmen wird, dass speziell hier in Deutschland da auch eigentlich keine Gegenwehr beziehungsweise kein Versuch, da adäquate Gegenstücke zu schaffen, überhaupt gar nicht zu erkennen ist. Und dass letztlich auch die chinesischen Digitalunternehmen irgendwie, die entwickeln ja auch eine unglaubliche Macht. Inzwischen ja sogar so viel, dass sich die chinesische Regierung oder Partei sogar schon teilweise mit den westlichen Konzernen zusammentut, damit die in China nicht zu groß werden. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Zeigt aber, dass die Rolle der Politik, vermute ich, tatsächlich immer kleiner werden wird. Aber jetzt sind wir natürlich abgedriftet. Aber das kann man ja auch zum Schluss mal machen. Ne?
Ja, das kann man machen. Und so ganz abgedriftet sind wir nicht. Denn ich gerade an den Zensurmaßnahmen, die es definitiv in der Ukraine gibt, und die es eben bei uns auch gibt, kann man schon sehr deutlich sehen, wie das hier erodiert. Ne? Diese Selbstwahrnehmung als wir sind der freie Westen und bei uns herrscht die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit und hier darf jeder sagen, was er will, und das wird dann auch gehört. An den Rändern, an der Ukraine, sagt man, das ist nicht mehr so. Das ist definitiv nicht mehr so. Und im Zentrum wird es auch immer weniger. Mhm. Ne? Das heißt, dieser beschworene Systemkonflikt, den gibt es gar nicht, ne? Mhm. Weil so super frei sind wir angesichts, gerade im Vergleich mit Russland, überhaupt nicht mehr. Mhm. Was es gibt, ist halt dieser geopolitische Konflikt um Einflusssphären, und da wird der Konflikt ganz deutlich von uns angeheizt und nicht von Russland.
Ja, ja. Also ja, wunderschönes Schlusswort. Genau, ich würde dann wirklich nochmal wiederholen, auch als Schlusswort, was du vorhin schon gesagt hast, Russland hätte keinen Vorteil, wenn es mit der Ukraine irgendwas anfangen würde. Nee. Und ich kann sie auch nicht erkennen. Und selbst theoretische Konstruktionen, die wir vorhin probiert haben, haben auch nicht weitergeführt. Also wenn jemand eine Idee hat, welche Vorteile Russland durch einen Konflikt mit der Ukraine haben könnte, dann gerne in die Kommentare. Mhm. Wir sind sehr gespannt. Ich glaube allerdings nicht, dass da was Stimmiges kommt, aber vielleicht ja doch. Vielleicht wir doch. Wollen ja gerne immer dazulernen, und von daher immer her damit, ja. Her mit den guten Argumenten. Gut. Ja. Gerd. Tom. Es war wieder mal schön mit dir, wieder so schön unaufgeregt. Ich hatte vor kurzem einen Podcast, der war deutlich emotionaler, war aber auch ein anderes Thema, ging es um das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Und das war ein bisschen kontroverser. Hat auch riesen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber ja, umso schöner finde ich es trotzdem jetzt, dass ich mit dir hier sprechen konnte und darüber hinaus auch noch eine ganze Menge wieder gelernt habe. Das finde ich sowieso immer toll an den Podcasts mit dir.
Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für die Gelegenheit. Es macht mir immer großen Spaß.
Sehr schön.
Ich unterhalte mich gern mit dir und auch mit Roberto.
Den grüße ich ganz herzlich von dir an dieser Stelle schon mal nach draußen und mach's aber auch nochmal intern und wünsche dir noch einen schönen Abend, und wenn es demnächst wieder nach Moskau geht, dann natürlich viel Spaß mit Pavlo oder wie heißt er?
Pavel.
Okay.
Zu Neujahr geht's nach Russland.
Zu Neujahr, genau. Siebenjähriges feiern und Neujahr und so. Ne? Genau, okay. Alles klar. Gerd, bis dahin. Tschüss.
Ich danke dir.
Jo. Ciao. Willkommen beim Podcast Neuland. Scheiße, sag mal, ich hab's noch nicht drauf. Ich fange nochmal von vorne an. Echt jetzt?